Man hat mir gesagt, ich soll noch zwei, drei Sätze zu mir selber sagen. Mein Name haben Sie schon gehört, Daniel Rath, meine Funktion auch. Ich komme immer gerne zurück ins Zürichbiet, weil da hat meine Karriere als Pastor gestartet in Wallisellen. Einfach dort in der Wald, oder? Und in Dietlingen ihre Gemeindegründung. Und die schon damals, vor 30 Jahren da waren, die haben vielleicht mich auch ab und zu mal schon da gesehen. In Kloten für einen Kanzeltausch mit dem Roland Hartmeier damals. Also das Zürichbiet ist uns lieb geworden damals und immer noch lieb geblieben. Mein Sohn ist FCZ-Fan geblieben durch alle Böden durch. Der ist im St. Gallen verhauen worden da dafür. Aber er ist treu geblieben. Wo meine Tochter eines Tages vom Kinski heimgekommen ist und gesagt hat, Lack Bobby, habe ich gewusst, jetzt hat sie Zürichdeutsch gelernt. Ja, ich bin verheiratet, habe Frau und drei Kinder, die sind alle erwachsen. Ich bin schon Grossvater und das zweite Mal Grossvater werden ist schon angekündigt im September. Also ist eine mega coole Lebenszeit. Und daneben arbeite ich ein bisschen als Vorsitzende FWG Schweiz und kämpfe auch ab und zu meine Freizeit. Was ist Vorsitzende FWG Schweiz? Die Jungen so in meiner Familie spottet, ich sei ein König ohne Königreich. Und sie versuchen damit zum Ausdruck zu bringen, ich bin zwar der Vorsitzende von FWG Schweiz, aber ich kann nicht viel sagen. Genau, deshalb liebe ich dienende Leiterschaft, weil das ist genau das, was angemessen ist in der FWG Schweiz. Wir sind da für Gemeinden, die selbstständig sind, die in der Regel auch selber wissen, wie es geht. Und trotzdem versuchen wir zu unterstützen, dort, wo sie sagen, wir hätten gern Impuls oder wir möchten auch zusammenarbeiten mit anderen. Und genau das ist unsere Funktion. Wir sind die, die probieren, das Netzwerk zusammenzuhalten, zu knüpfen, die Ideen miteinander zu vernetzen. Und wenn dann eine Gemeinde mal durch einen Anschlag kommt, dann sind wir da und probieren auch zu unterstützen und zu helfen und zu beraten. So viel vielleicht ein bisschen zu unserer Funktion. Wir haben viele von Diensten in der FWG Schweiz, viele sieht man nicht. Und das ist eigentlich gut so, weil dann machen wir sie gut. Und wenn wir sie nicht würden funktionieren, dann würden es alle merken. Zum Beispiel das ganze Thema mit Personaladministration für Pastoren und so weiter. Hauptsache es funktioniert. Und in dem Sinn freue ich mich eigentlich gern, weil ich bin dienstleistungsorientierter Mensch und das führt mich jetzt gerade auch zur Predigt. Ich komme ursprünglich aus dem Bankwesen, habe eine Lehre gemacht als Banker und deshalb habe ich auch gewisse Affinität zum Thema Geld. Das hat mich schon immer auch als Pastor dann beschäftigt und die Banker gehören ja auch zum Dienstleistungsgewerbe. Ich werde nicht Schriftdeutsch predigen, weil ich das einfach so gewohnt bin. Ein Zitat. Wir können es uns nicht mehr leisten, vorzugeben, dass Geld kein Thema sei, während es im Grunde unser aller Leben beherrscht. Das habe ich vor einigen Jahren in einem Buch von Donna Boundy gelesen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn Geld zur Droge wird«. Und sie zeigt dort auf, Geld ist in allen Ebenen unserer Gesellschaft omnipräsent. In unserer Familie, in unseren Unternehmen, in der Politik und auch in der Gemeinde. Und ich habe einmal eine Predigt entwickelt über das Thema Geld und dabei das Gedankenexperiment gemacht, wie wäre ein Tag ohne Geld? Versucht das mal in eurer Freizeit zu überlegen, wie wäre ein Tag, wenn du kein Geld hättest, einfach keinen Rappen, wie würde das aussehen in deinem Leben? Hochspannend, du kommst nicht weit. Wo aber liegt die Verbindung zu Gott und Glauben? Earl Pitts schreibt, dass das Neue Testament nahezu so viele Verse enthält, die sich auf Geld und Finanzen beziehen, wie Verse, die etwas über die Rettung und den Glauben aussagen. In insgesamt 38 Gleichnissen geht es in 16 Gleichnissen um das Thema Geld. Warum sprach Jesus so häufig über Geld? Vielleicht hilft uns ein Zitat von Jacob Needleman, ein Philosoph. Er schreibt: Unsere Geldbesessenheit im Großen und Ganzen ist im Großen und Ganzen eine unangebrachte religiöse Suche. Wir wenden uns dem Geld zu, als wäre es Gott oder fast wie Gott. Es geht bei unserem Thema also darum, oder um nicht weniger als um die Frage, wer dominiert unser Leben? Geld oder Gott? Und Jesus hat gesagt, das ist eine ganz krasse Entweder-oder-Frage. Kein Mensch kann gleichzeitig zwei Herren dienen, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 24. Und er fährt dann erklärend fort, wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und für das Geld oder wortwörtlich dort für den Mammon leben. Jesus spricht hier im Zusammenhang mit Geld oder mit materiellen Dingen von zwei Herrschaftsbereichen, und in den zwei Herrschaftsbereichen herrschen unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Jesus benutzt dieses Wort Herr, und er meint damit einen Hausherrn, und im Griechischen wird das Wort, der Begriff Haus ist im Griechischen im Wort Oikos wiedergegeben, und daher Oikos bedeutet Haus oder Haushalt, und daher kommt unser Begriff der Ökonomie. Also die Hausökonomie ist eigentlich die Haushalterschaft oder die Haushaltung. Und Jesus spricht letztendlich, wenn er von zwei Herren spricht, spricht er auch von zwei Herrschaftssystemen und von zwei Haushaltungen, Ökonomien. Er spricht von unterschiedlichen ökonomischen Systemen. Und das eine bezeichne ich jetzt als die Ökonomie nach dem Geist dieser Welt und das andere als die Ökonomie des Reiches Gottes. Als Kind lebte ich so Bilderrätsel, wo es hieß, finde 10 Unterschiede. Kennt ihr die? Heute Morgen machen wir es ein bisschen einfacher. Finde 3 Unterschiede zwischen der Ökonomie des Geistes dieser Welt und der Ökonomie des Reiches Gottes. Was sind die Grundlagen der Ökonomie dieser Welt? Und das ist jetzt gemeint eine geistliche Welt, die Herrscher dieser Welt. Das ist eine dämonische Dimension gemeint. Jesus spricht ja auch von einem Geist hinter dem Ganzen, nämlich dem Mammon. Das Geld an und für sich als Zahlungsmittel ist etwas völlig Neutrales. Das ist einfach ein Zahlungsmittel. Aber hinter dem Geld steckt ein System, und über das rede ich jetzt. Und Geld kann man auch im Reich Gottes benutzen, nach einem ganz anderen Denken und in einem ganz anderen System. Vor vielen Jahren war ich an einer Sitzung, ich traf einen Missionsleiter, und er schüttete so richtig seinen Frust auf. Er war in einer Konferenz, und er hatte dort einen Missionsstand. Und als er zurückkam, er war so richtig sauer. Weil er gesagt hat, weißt du, ich kam an den Standplatz, ich habe vorher geschaut, dass wir einen super Standplatz bekommen, und ich kam an den Standplatz und wollte unseren Stand aufstehen, da stand schon ein anderer Stand. Hatte einfach jemand den Pflock, wo da am Boden war und der Stand angeschrieben war, rausgenommen, seinen reingesteckt und den anderen an einen ganz weit entfernt am Ende der Ausstellung befindlichen Stand gestellt. Er hat gesagt, so eine Frechheit, mein Superstand war einfach weg, und er hat sich geärgert und so weiter. Und so, ich war ein junger Pastor und so ein alter, erfahrener Missionsleiter. Es war mir irgendwie peinlich und war so irgendwie voller Bitterkeit. Und dann habe ich versucht, ihn zu trösten oder ein bisschen runterzuholen. Ich habe gesagt, hey, aber wir dienen doch alle dem gleichen Gott. Er versorgt uns doch. Glaubst du, dass er für Mitarbeiter, für unser Werk sorgt und für das nötige Geld? dann schaut er mich ganz erstaunt an und sagt, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Die Realität ist eine ganz andere. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Der Spendenkuchen ist nun mal begrenzt und in diesem Umfeld überlebst du nur, wenn du dich gut verkaufen kannst. Hey, ihr wisst nicht, was damals mit mir passiert ist. Es hat mir fast den Atem geraubt und es hat mich irritiert und irritiert mich bis heute. Und er hat mich damals gefragt, was ist hier schiefgelaufen? So ein wirklich vorbildlicher geistlicher Leiter, der offenbar in einem Bereich seines Lebens noch nach einer Vorstellung lebt, die ganz der Ökonomie dieser Welt entspricht und nicht der des Reiches Gottes. Und so zutiefst in einem Konkurrenzdenken drin steckt. Was war da schiefgelaufen? Seine Worte waren so etwas wie ein Glaubensbekenntnis. Er sprach erstens vom Spendenkuchen, der begrenzt ist, und zweitens von einem Verteilkampf. Es hätte noch ein Ding gefehlt und dann hätte er schon fast das ganze Glaubensbekenntnis der Ökonomie dieser Welt aufgesagt. Zumindest drei wesentliche Grundlagen. Drei wesentliche Grundlagen der Ökonomie dieser Welt sind, die Ressourcen sind knapp. Also jeder, der eine kaufmännische Ausbildung macht oder sonst etwas, der lernt von Anfang an, der Markt funktioniert nach dem Prinzip, die Ressourcen sind knapp. Das Zweite, was diesen Markt antreibt, ist, die Wünsche der Menschen sind unersättlich. Die Wünsche des Menschen sind wie ein Fass ohne Boden. Man könnte unendlich viel haben. Vor kurzem habe ich eine Fernsehsendung angeschaut. Ein 26-Jähriger namens Michael hat in der Sendung mit dem Titel Generation Gönn dir Folgendes gesagt. Mein finanzielles Ziel ist es, mir alles leisten zu können, was ich will. Kurz und knapp, ich will das, was ich sehe. Ich will es jetzt, ob es im Laden ist oder sonst wo. Ich will es haben. Das ist der Inbegriff einer unersättlicher menschlicher Wünsche. Darauf beruht das System dieser Welt. Und das Dritte, die Verteilung regelt eine Art Verteilkampf. Und im Extremfall eskaliert dieser Kampf in Mord und Totschlag bis am heutigen Tag weltweit. Und deshalb versucht der Mensch in seiner Weisheit, und das ist ja auch gut so, diesen Markt einigermaßen zu regulieren durch Gesetze. Und wir reden dann lieber von Wettbewerb als von Verteilkampf. Das ist aus humanitärer Sicht sicher zu begrüßen, aber es ändert nichts an den grundlegenden Glaubenssätzen der Ökonomie dieser Welt. Die Ökonomie dieser Welt beruht auf einem unerbittlichen Geist des Wettbewerbs von Leistung und Gegenleistung und er manifestiert sich letztendlich immer in diesen beiden Handlungen von Kaufen und Bezahlen, Verkaufen und Bezahlen. Die Folge dieser Realität für unser Denken und Verhalten reichen weit bis unser persönliches Leben hinein, unsere Familien. Die Folgen dieser Ökonomie dieser Welt äußern sich in Sorge und Neid, in Habgier und Eifersucht, in Betrug und Streit, in Gewalt und Kriegen und so weiter. Sorge ist ja nichts anderes als die Angst, dass der Kuchen nicht für alle reicht. Das hat schon der Dreijährige am Geburtstagstisch, wenn zu viele Leute um den Tisch herum sitzen. Es gibt eine Geschichte in unserer Familie. Meine Großmutter hatte ihre Chefin eingeladen, eine sehr vornehme Frau. Ich saß auch am Tisch. Und dann hat die Großmutter der Chefin ein zweites Mal angeboten zu schöpfen. Und ich habe zu meiner Mutter anscheinend gesagt, du Mami, die Frau Häfele isst uns alles weg. Also kaum kannst du reden, hast du schon Angst, es reicht nicht. Sorge, Neid und Eifersucht ist nichts anderes als das Gefühl, bei der Verteilung des Kuchens zu kurz zu kommen. Und Habgier ist nichts anderes als die angstgetriebene Zielsetzung, ich muss jetzt so schnell wie möglich, so viel wie möglich vom Kuchen für mich sichern. Und so weiter. Wir können das durchdeklinieren durch alle diese Sündenbegriffe aus dem Neuen Testament. Das System dieser Welt ist angetrieben vom Mangel, Angst vor Mangel. Genau. Und in der Bibel lesen wir, dass dort, wo die Liebe Gottes ein Herz erfüllt, dort hat die Furcht keinen Raum. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, dort, wo Gott den ganzen Raum bei uns einnimmt, muss die Furcht weichen. Und jetzt, deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott auch in diesen Lebensbereich vom Umgang mit materiellen Dingen hineinlassen. Dass seine Liebe und seine Wahrheit in diesen Lebensbereich hineinkommt und uns erlöst von Furcht und Angst. Ein Leben mit Gott, gegründet in seiner Liebe, ist ein Leben, das von diesem Angst vor Mangel erlöst wird. Denn die Prinzipien des Reiches Gottes, die stelle ich jetzt den anderen gegenüber, sind genau entgegengesetzt. Erstens, bei Gott sind die Ressourcen unendlich. In Gottes Ökonomie werden aber die Wünsche begrenzt auf die Dinge, die gut für uns sind und die dem Willen Gottes entsprechen. Und das Dritte, bei Gott beruht die Verteilung auf seiner fürsorgenden Liebe und dem Gehorsam aus Glauben. Und an die Stelle von Kaufen und Bezahlen tritt Geben und Empfangen. Schauen wir mal genauer hin. Bei Gott sind die Ressourcen unbegrenzt. Ich könnte die Beweisführung ganz einfach machen und sie einfach umdrehen und sagen, gibt es irgendwo eine Situation, wo Gott jemals an seine Grenzen gekommen ist? Nicht, gibt es nicht. Beginnen wir einmal auf der ersten Seite der Bibel. Dort lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit was denn? Was hat Gott genommen? Wer hat Gott etwas dargereicht, damit Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat? Niemand. Er schuf es aus sich selbst heraus durch sein mächtiges Wort. Gott selbst ist die Quelle alles Geschaffenen. Er ist die unendliche Ressource aller Dinge. Und an diese Quelle waren die ersten Menschen im Paradies angeschlossen. Symbolisiert wird diese Quelle mit dem Baum des Lebens. Durch den Baum des Lebens haben die Menschen Zugang zu diesen unendlichen Ressourcen des Lebens aus Gott. Erst durch die Sünde verlieren sie diesen Zugang. Und es tritt Mangel und Angst in ihr Leben. Und genau hier liegt die Kraft des Evangeliums. Denn mit Jesus Christus führt uns jemand zurück an diese Quelle des Lebens, schließt uns an den Vater. Und wir erleben das schon hier, auch wenn nicht in vollkommener Weise, dass wir wieder angeschlossen sind an die unendlichen Ressourcen Gottes. Wir werden es aber eines Tages in absolut vollkommener Weise erleben. Die Jahreslosung sagt uns das, siehe, ich mache alles neu. Es kommt der Tag, wo alles neu sein wird. Aber schon hier und jetzt kann sich unser ganzes Denken verändern, nämlich dass wir anfangen, in Gottes Dimensionen und in den Dimensionen seiner Ökonomie zu denken. Paulus nimmt das sehr ernst. Es ist für ihn nicht eine Wahrheit, die irgendwo ganz weit weg ist, sondern er bringt sie sehr real ins praktische Leben hinein. Er schreibt zum Beispiel den Christen in Philippi in Kapitel 4, Vers 19 und 20, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Dafür wollen wir Gott, unserem Vater, in alle Ewigkeit loben und preisen. Amen. Also Paulus rechnet sehr real mit der Versorgung aus den unendlichen Ressourcen Gottes. Er sagt ihnen, ihr habt durch den Glauben und durch Jesus Christus Zugang zu dieser Quelle. Ein Leben nach der Ökonomie des Reiches Gottes setzt eine versöhnte Beziehung zu Gott voraus. Das ist der Schlüssel. Der Mensch hat Zugang, seinen Zugang verloren dadurch, dass er selbst Gott sein wollte. Und er wird seinen Zugang nur dann finden, wenn er durch Jesus Christus mit diesem Gott versöhnt wird und Gott Gott sein lässt und im Vertrauen auf diesen Gott sein Leben lebt. Wir finden in der Bibel ganz viele Beispiele, wie Menschen aus den unendlichen Ressourcen Gottes versorgt wurden. Das Volk Israel, 40 Jahre durch die Wüste. Was haben sie gegessen? Sie haben Manna vom Himmel gegessen, sogar übernatürlich. Übrigens, Gott hat auch den ersten Air Delivery Service erfunden, bevor Drohnen erfunden wurden. Der Elia, der wurde nämlich von einem Raben versorgt, der ihn regelmäßig Brot brachte. Meine Frau und ich haben das auch erlebt, ganz am Anfang nach der Bibelschule, unsere erste Dienststelle. Wir hatten wirklich kein Geld mehr damals, einfach nur gerade so fürs normale alltägliche Leben. Und dann stand plötzlich eine Nachbarin vor uns, wir waren in einem neuen Haus, wir kannten niemand. Und sie kam zu uns mit riesengroßen Taschen, hat gesagt, ich arbeite in einer Großbäckerei und ich habe einfach mal bei all dem Zeug, was da abends übrig bleibt, zwei Taschen mitgebracht und euch gebracht. Und das hat sie nicht nur einmal gemacht, das hat sie fast jede Woche gemacht und sie hat den Spitznamen von uns bekommen, das ist unser Rabe. Also, okay, ihr habt es verstanden. Die Bibel bezeugt, dass Gott unendliche Ressourcen hat und dass seine Kinder aus Glauben und im Glauben aus diesen Ressourcen leben können und dürfen. Der eine oder andere ist jetzt vielleicht skeptisch und sagt, hey, das kann ja nicht aufgehen. Wenn das wirklich wahr wäre, dann kann ich ja eigentlich alles haben, was ich will. Und tatsächlich gibt es eine Strömung in der Theologie, die diesem Irrtum anheimgefallen ist. Man nennt das in den USA das Prosperity Gospel oder das Wohlstandsevangelium auf Deutsch. Und diese Lehre hat sich tatsächlich in weiten Teilen dieser Welt verbreitet. USA, Asien ganz stark. Und es gibt Berichte aus den USA, wo Christen ins Autohaus gingen, weil der Fernsehpastor das gesagt hat. Und sie haben sich ein schönes Auto, natürlich ein teures, ausgesucht und haben gesagt, weil der Pastor das gesagt hat, ich unterschreibe jetzt den Scheck für dieses Auto im Glauben, dass wenn der Scheck bei der Bank ankommt, Gott mein Konto aufgefüllt hat. Und wisst ihr was, es wird in Amerika gespottet. Heute fragen die Autohäuser, in welche Gemeinde gehen sie, bevor sie einen Scheck annehmen. Ist natürlich absoluter Nonsens. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Diese Art von Glauben funktioniert nicht. Das ist doch nicht das, wovon ich spreche. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber ihr werdet nichts empfangen, wenn ihr Gott nur in euren selbstsüchtigen Wünschen bittet, euch das zu erfüllen, was ihr euch in selbstsüchtigen Wünschen verprassen wollt. Jakobus 4. Also, das ist Irrweg. Das ist nicht gemeint. Die Unendlichkeit der Ressourcen Gottes sind real. Aber in der Ökonomie Gottes werden unseren Wünschen Grenzen gesetzt. Und zwar, Gott gibt uns das, was gut für uns ist. Das, was uns gut tut. Das, was wir brauchen und das, was unsere Beziehung zu Gott fördert. Und alles, was uns weglenkt von diesem Gott, das wird er uns nicht geben, weil es uns schadet. Jesus bringt es auf den Punkt mit dem Satz, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das ist der Schlüssel zum richtigen Umgang mit den göttlichen Ressourcen. Gott an erste Stelle zu stellen, sein Leben auf ihn auszurichten, sich von ihm führen zu lassen, sich ihm ganz anzuvertrauen und von dort her ordnen sich die Prioritäten für unseren Umgang mit materiellen Dingen. Der dritte Gedanke, die Verteilung beruht auf der fürsorgenden Liebe Gottes und dem Gehorsam des Glaubens. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Seht doch die Blumen auf den Wiesen an, sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst der König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras schon wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Warum werden Spatzen versorgt? Weil Gott sie geschaffen hat und sie liebt. Warum haben Blumen so schöne Kleider? Weil Gott an ihnen Freude hat. Nicht, weil sie irgendetwas tun. Und warum bekommen wir als Kinder Gottes jeden Monat unseren Lohn oder unsere Versorgung? Weil wir so hart arbeiten und weil wir das verdient haben, oder? Hier fängt es an. Als was sehe ich meinen Arbeitgeber? Ist er die Quelle meiner Versorgung oder ist er der Kanal, durch den mich Gott versorgt? Das ist ein Riesenunterschied. Kinder Gottes sehen ihren Versorger in ihrem himmlischen Vater. Und Gott hat 100 verschiedene und vielleicht 1000 verschiedene Möglichkeiten, uns de facto im Leben zu versorgen. Er kann einen Arbeitgeber benutzen oder andere Geldgeber. Aber Gott sagt, dass er die Quelle unserer Versorgung ist. Die Antwort auf die Frage, warum wir finanziell einen Lohn bekommen, die offenbart, was wir über den Versorger denken, über die Quelle unserer Versorgung. Gott hat schon ganz früh das Volk Israel gewarnt, sie sollten niemals auf diesen Trugschluss hereinfallen und glauben, dass all das, was sie hätten, aus ihrer eigenen Kraft erwachsen sei. So sagt Mose zu ihnen in 5. Mose 8, Vers 17 und 18, das Volk soll nicht glauben, meine Kraft und meine Stärke und meine Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Also Gott ermahnt sein Volk und sagt, denkt niemals, dass ihr euch selbst versorgt, sondern denkt immer daran, ich bin euer Versorger. Ich bin der, der euch alles gibt, was ihr braucht und sogar noch viel darüber hinaus. Die Wahrheit ist, alles, was wir sind und haben, sind wir letztendlich durch die Fürsorge Gottes. Jetzt lasst uns nochmal zurückkehren zum Sündenfall. Dort sagte Gott zu Adam, du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen. Interessanterweise, unter der Sünde und in der Ökonomie dieser Welt muss man verdienen. In der Ökonomie Gottes und seiner Gnade ist man Empfangender. Und doch war der Garten Eden ja kein Schlaraffenland. Super, dass der Jonas schon über Arbeit gepredigt hat. Kann ich mir das alles schenken? Arbeit hat einen ganz eigenen Sinn. Kinder Gottes arbeiten nicht zwanghaft nur, um Geld zu verdienen, sondern ihre Arbeit hat einen viel, viel tieferen Sinn. Letztendlich ist Arbeit ausgerichtet auf Anbetung Gottes. Und in der Fähigkeit, Wertschöpfung zu machen, nimmt Gott uns mit hinein in die Erfahrung dieses göttlichen Auftrages zu erschaffen und Dinge hervorzubringen. Also Gott beteiligt uns hier an seiner großen Vision. Erst die Sünde hat die Arbeit verdammt auf diese kleine Spur des Verdienens. Jesus Christus aber hat uns vom Fluch der Sünde befreit. Damit bekommt Arbeit wieder die Chance, ihren eigentlichen Sinn zu entfalten. Und so bringt Jesus es am Schluss auf den Punkt und sagt, gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Das ist eigentlich Rückkehr zu dem Versorgungsprinzip im Garten Eden. Als Kinder des Reiches Gottes sind wir dazu berufen, ein neues ökonomisches Glaubensbekenntnis zu formulieren und danach zu leben. Die Ressourcen Gottes sind unbegrenzt. Meine Wünsche stelle ich unter den Willen Gottes und ich erwarte, dass Gott mich in seiner Gnade versorgt nach seiner Liebe. Diese Predigt beschäftigt sich sehr mit Herzenshaltung. Vielleicht wirkt sie ein bisschen theoretisch. Und es ist ja so, wenn ich das mit einem Schwimmkurs vergleiche, dann ist es mal so eine ganz grundlegende Lektion, wie funktioniert Schwimmen. Aber natürlich kann man das Schwimmen nur im Wasser lernen. Und genauso ist das mit dem Geld. Letztendlich ist alles, worüber ich gesprochen habe, eine Frage des Vertrauens im Alltag. Diese Grundsätze müssen überprüft werden, indem wir Gott unser Vertrauen schenken. Ich bin mit diesen Erkenntnissen nun seit 35 Jahren unterwegs und lerne immer noch dazu und übe das auch immer wieder. Und doch hatte ich auf diesem Weg Schlüsselerlebnisse, die mein Leben so stark geprägt haben, dass es für mich kein Zurück mehr gibt. Ich habe zum Beispiel schon früh von meinen Eltern gelernt, 10% meines Taschengelds für das Reich Gottes zu geben. Das habe ich einfach gemacht, weil es meine Eltern gemacht haben. Es ist eine Gewohnheit worden, bevor ich den Sinn dahinter verstanden habe. Und ich habe gemerkt, 10% ist eigentlich gar nicht das, was Gott will, sondern Gott will mich ganz. Er will mich komplett, er will mein ganzes Herz. Und so erlebte ich als junger Mensch, ihr müsst euch das vorstellen, ich bin zwar in der Schweiz geboren, aber einen großen Teil meiner Kindheit und Jugendzeit in Deutschland aufgewachsen, und zwar in Süddeutschland bei den Schwaben. Und dort ist ganz früh bei mir ein großer Traum entstanden. Der Traum, der in der Wiege jedes Schwaben liegt, ein eigenes Haus zu haben. Und wisst ihr, das höchste Ziel bei einem Schwaben ist, dass er ein Haus hat und dann vielleicht noch einen Mercedes und dann eine Frau. Und in dieser Reihenfolge ungefähr. Und deshalb habe ich bereits mit Anfang 17 Jahren meiner Banklehre alles, was ich verdient hatte und entbehrlich war, auf die Seite gelegt, einen Bausparvertrag gemacht, um eines Tages ein Haus zu haben. Das Ziel war mit 25 Baubeginn. Und dann kam eine Berufung Gottes in mein Leben und er hat mich gerufen in einen Dienst, wo ich wusste, mit diesem Beruf werde ich nie genug Geld verdienen, um ein Haus zu bauen. Und so stand ich vor dieser Frage, was mache ich jetzt mit dieser Berufung? Sie hat für mich bedeutet, all das, was ich gespart hatte, es war doch ein beachtlicher Betrag, in mein Theologiestudium zu investieren. Und dann war es weg. Also du kannst das Geld nur einmal ausgeben, oder? Und ich habe vor einiger Zeit, ich wusste es nicht, dass ich das verschriftlicht hatte, ich hatte die Erinnerung dran, aber vor einiger Zeit in einer meiner alten Bibeln so eine Art Vertrag mit Gott gefunden. Und da stand ungefähr so etwas drin wie, Jesus, ich muss mich entscheiden, wem ich diene, dir oder dem Mammon. Und hiermit halte ich heute fest, dass mein ganzes Leben dir gehört, mit allem, was ich bin und habe. Und ich stelle mich dir ganz zur Verfügung im Vertrauen, dass du mich versorgst. Und ich lege meinen Traum von einem Haus in deine Hände. Wenn es dein Wille ist, kannst du diesen Traum erfüllen. Und sonst werde ich es auch aus deiner Hand nehmen. Ich bin dann im Theologiestudium sogar ganz extrem geworden und habe gefunden, Christen sollten gar nichts haben. Sie sollten arm sein, dann wären sie richtige Christen. Auch da musste Gott mich wieder korrigieren. Und wenn ich heute zurückblicke, dann blicke ich auf 35 Jahre treuster Versorgung Gottes zurück. Und die Pointe von dem Ganzen ist, ich wohne heute in einem eigenen Haus. Seit 20 Jahren, durch ein Wunder, haben wir dieses Haus bekommen. Wir haben das Geld dafür nicht selbst angespart. Wir haben es empfangen. Was ich sagen möchte, ich verkündige hier keine realitätsfremde Theorie. Ich verkündige hier praxiserprobte Wahrheit Gottes. Und der Schlüssel, in diese Wahrheit einzutauchen, heißt Vertrauen. Wir müssen die Wahrheit kennen, aber dann, du kannst den Schwimmkurs 100-mal machen. Am Rand des Beckens. Du wirst nicht schwimmen können. Erst wenn du reinspringst und darauf vertraust, dass das Wasser dich trägt, wirst du erleben, wie viel Freude Schwimmen macht. Und so geht es genauso mit dem Umgang mit Geld in unserem Leben. Deshalb ein paar kleine Herausforderungen. Wo gibt es in deinem Leben eine aktuelle Situation, wo du diese Erkenntnis, diese drei Prinzipien, Gottes Ressourcen sind unendlich, meine Wünsche sind begrenzt und die Versorgung basiert auf der fürsorgenden Liebe Gottes. Wo kannst du das heute ganz konkret in deinem Leben anwenden? Das Zweite, in welcher Hinsicht solltest du heute Morgen deinen Blick ganz neu weglenken von deinem eigenen Verdienen hin zu diesem Leben aus dieser Gnade Gottes? Wo läufst du im eigenen Leben vielleicht selbstsüchtigen Wünschen nach, wo Gott dich herausfordert, sie im Gehorsam gegenüber seiner Liebe und seiner Fürsorge loszulassen? Und wo fordert dich Gott heraus, die Macht des Mammons dadurch zu brechen, dass du gibst, ihm zur Verfügung stellst, was er dir in die Hände gegeben hat, damit er dir neu beweisen kann, dass er dein Versorger ist. Ich glaube, das sind ganz ordentliche Herausforderungen. Ich wünsche euch viel Freude beim Reinspringen. Amen.